Heute Morgen möchte ich über einen einzelnen Bibelvers predigen, der im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Vers 23 steht. Gucken, ob ich euch ihn noch bringen kann. Oh, das habe ich wieder alles vergessen. Da oben ist er. Eingeschaltet. Du meinst, man muss es auch einschalten, ja? Achso. Ja, der Beginn war schon mal daneben, nicht? Ja, er, der Gott des Friedens, heilige euch ganz und gar. Der Geist und die Seele und der Leib werden untadelig bis zur Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus bewahrt. Eindeutig ist dieser Bibelvers ein Segensvers, der auch manchmal im Gottesdienst dann am Ende gesagt wird und der Gemeinde zugesprochen wird. Und hier passiert ja etwas, was von Gott herkommt, für die, die unter dem Segen Gottes dann stehen, das entgegennehmen. Eigentlich ein atemberaubender Vorgang, wenn etwas von Gott aus dem Himmel kommt, für uns auf die Erde. Gerade der Segen ist so praktisch gesehen ja ein Stück Wirken Gottes auch in unserem Leben. Ja, schauen wir nochmal genau in die Einleitung. Er, der Gott des Friedens. Der segnende Gott ist der Gott des Friedens. Gott wird hier so genannt. Mit dieser Bezeichnung wird der Segensvers eingeleitet. Welch eine Bedeutung wird dieser Friede von Gott haben, wenn es gerade am Schluss des Verses um die Wiederkunft Jesu Christi geht? Wir werden sich diesen Frieden Gottes in einem hohen Maße brauchen, weil mit der Wiederkunft Jesu Christi auch in dieser Welt manches Schwierige verbunden sein wird. Ich denke da an Kriege, an Naturkatastrophen. Und wie wichtig ist es da, dass der Friede Gottes auch in dieser Welt erfahren wird und auch in der Christenheit erfahren wird. Auch sehr stark, wenn wir so von der Wiederkunft Jesu Christi her denken, dass hier dieser Segensvers der Gemeinde so gesagt wird und dass der Gott des Friedens hier segnet in einer unruhigen Zeit. Der Gott des Friedens hat mich so ein Stück beschäftigt. Was denkt ihr, wenn es so zusammengesetzte Wörter gibt? Friedensreich, Friedensbeschluss. Wenn man Frieden an erster Stelle eines zusammengesetzten Wortes sagt, was fällt euch so ein, so spontan? Friedensmarsch, 1. Mai, Friedenstaube, ja, Friedensnobelpreis, Friedensfürst, ja, sehr schön, Friedensvertrag, ja, Martin will es vertraglich haben. Ich habe auch mal so einen Schnelldurchgang gemacht bei mir und über die Sachen, die in der Mitte stehen, bin ich so Friedensfeier, Friedenstanz, Friedensjubel. Da habe ich nachher bei meinem Brainstorming gedacht, Friede muss auch gefeiert werden. Da gibt es so eine Situation, wo man froh ist, dass nicht nur etwas zur Ruhe gekommen ist, sondern dass eine ganz vernünftige, eine gute Grundlage gefunden wurde. Und dass dieses Geschehen auch, denke ich, mit dem Gott des Friedens so verbunden ist. Gott, der Frieden gibt und Frieden ermöglicht, da steckt auch der Gott dahinter, der das auslöst, diese Freude über diesen Frieden, den er selber dann stiftet. Ja, es gibt bei den drei unterstrichenen Worten sicherlich das zu sehen hier auf dem Bild. Das Alte ist beendet, Negatives wird ausgeschaltet, Unrecht wird verwandelt in Recht. Die Grundlage des Friedens ist wichtig, Vergebung, Versöhnung, Gerechtigkeit, Respekt für den anderen, Hochschätzung, ja, dass ich den anderen höher schätze als mich selbst, Treue, Vertrauensbeziehung. Wenn der Friede halten soll, dann ist es auch wichtig, dass ich eine Vertrauensbeziehung pflege. Verzicht auf Egoismen. Vielleicht so ein Fazit. Der Gott des Friedens ist ein Heranbringer von Friede und Heil in den menschlichen Beziehungen. Er bringt den Frieden herbei, stiftet ihn, schafft die Basis aus Gerechtigkeit, Vergebung und Versöhnung. Mit diesem Gott haben wir es zu tun, wenn er segnet. Ein menschlicher Friede ist lange nicht so beständig wie dieser Friede, der von Gott kommt. Du musst ihn auch wollen, diesen Frieden, den Gott dir persönlich gibt, weil es eine sehr persönliche Erfahrung ist. Sein Friede will in dich hineinwirken. Sein Friede hat mit Versöhnung, mit Vergebung zu tun, mit der Grundlage, die direkt aus dem Kreuz Christi herauskommt. Dieses Handeln ist in der Betracht, wenn wir die Wiederkunft Jesu Christi mit reinnehmen, aus diesem Hintergrund her sehr kraftvoll. Der Gott des Friedens heilige euch ganz und gar. Nun geht es speziell weiter, wenn Gott uns segnet, dann möchte er gerne, dass wir ganze Christen sind und dass sein Segen uns dazu verhilft, dass wir in der Glaubwürdigkeit des Glaubens auch leben. Hier einige Bibelstellen, die uns das deutlich machen. Jesus sagt, heilige sie, also die Jünger, in deiner Wahrheit. Ihr seid rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Paulus sagt, ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Heiliget eure Herzen, ihr Wankelmütigen, damit er sein Volk heiligte durch sein eigenes Blut. Und auch, denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch Gebet. Der Gott des Friedens heilige euch in allen Stücken. Da bleibt nichts offen. Die genannten Bibelstellen zeigen mehrere Dinge auf, die zur Heiligung dazugehören. Das Leben in der Wahrheit vor Gott, rein werden, dass wir stark werden in der Persönlichkeit des Glaubenden, Vergebung durch sein Blut und dass wir durch Wort und Gebet geheiligt werden. Das ist schon ein gewisses Spektrum, es gehören noch einige Dinge mehr dazu. Dass wir zum Beispiel auch den Willen Gottes tun wollen, auch in der Heiligung, den habe ich jetzt nicht so aufgeführt. Ich greife einmal diese Persönlichkeit des Glaubenden heraus, dass wir stark werden in dieser Persönlichkeit des Reiches Gottes. Gott möchte uns durch seinen Segen, den er als Gott des Friedens uns gibt, in dieser Persönlichkeit des Reiches Gottes stärken. Wirkt die Gnade Jesu nicht nur Vergebung in dir, sondern prägt die Gnadengaben Jesu aus? Das ist auch ein Stück eine Frage, die sich daraus für mich ergibt. Bin ich eigentlich so hörbar von der Lautstärke her? Ja? Ja? Okay, ich höre das wenig. Denn offensichtlich gehören auch die Gaben, die Gott schenkt, uns schenkt als Christen, mit hinein in diesen Bereich der Heiligung. Und da weiß ich nicht immer so ganz genau, wie wir mit Gott auch umgehen, was Gott uns gibt. Ja, wir nehmen es entgegen oder wir finden das auch irgendwie gut. Aber was sind die Dinge, die Gott uns gibt? Ich stelle mir das manchmal so vor, wenn wir ein schönes Geschenk bekommen von jemandem, der uns besucht, der sich extra aufgemacht hat und da ist Begegnung angesagt und beide freuen sich darauf und dann bringt derjenige ein Geschenk mit. Ja? Und wir nehmen das Geschenk entgegen und geben es ihm dann vielleicht zurück oder so. Oder sagen von vornherein, ich möchte es einfach gar nicht haben. Ach, ich brauche das nicht. Und derjenige hat sich vorher die Gedanken gemacht, was kann ich ihm schenken? Kennt ihr das? Ich habe das schon mal erlebt, ja, dass ich ein Geschenk gemacht habe und es wurde abgelehnt. Oh, Da kamen ganz komische auch Gefühle denn bei mir hoch, ja. Und wie ist es eigentlich, wenn Gott uns gegenüber, die wir zu ihm gehören, zu dem, der Frieden geschaffen hat, weil Christus für uns gestorben ist am Kreuz, wenn er Dinge hat, die er uns gibt, aus seinen Bereichen, ich schenke dir die Gabe der Barmherzigkeit, ich schenke dir die Gabe des Dienens. Ja, kannst du dir das nicht nochmal überlegen? Das hat mit ganz viel Arbeit zu tun, deine Geschenke. Könnte sein, dass wir im Hintergrund denken, Gott beschenkt uns und das hat ja irgendwie Konsequenzen. Ja. Aber was ist es, wenn wir Geschenke Gottes ablehnen? Und ich denke, wenn kein Stück an der Heiligung fehlt, wie hier in diesem Segensvers aufgelistet, dann ist dieser Bereich auch, dass Gott uns Gaben und auch Frucht dann letztlich auch schenkt, die wir von ihm her letztlich auch begreifen können. Das Maß der Heiligung ist nicht Voraussetzung dafür, dass ich von Gott Gnadengaben empfange, wie Gaben der Barmherzigkeit, habe ich gesagt, der Erkenntnisrede, der Weisheitsrede, Sprachengebet oder Auslegung, oder dass ich von Gott her auch wirklich einen inneren Eindruck habe, den ich weitergeben soll im Sinne einer Prophetie. Das sind Gaben, die ganz klassisch gesehen in der Bibel ganz oft vorkommen. Bei Paulus, in den Gemeinden, die nach der Zeit der Apostelgeschichte auch dann ganz klar so gelebt worden sind. Aber was ist, wenn wir sagen, Herr, deine Gaben, die machen nach meinem Eindruck nur Schwierigkeiten. Was soll ich das entgegennehmen? Da habe ich dann nachher nur Probleme durch. Und dann lehnen wir ab. Wenn wir uns Gedanken machen von diesem Bibelvers aus, dass wir von Gott geheiligt werden, weil Jesus nämlich wiederkommen wird in diese Zeit, in diese Welt hinein, weil Gott sieht alles natürlich klar, wie wir das nie sehen könnten. Und diese Welt schreit nach Erlösung, diese Welt schreit nach Befreiung. Und wenn Christus wiederkommen wird, dann wird es auch so sein, dass die Macht des Bösen gebrochen ist. Deswegen kommt er ja wieder. Nicht, weil Gott hier viel Unheil in die Welt bringt. Er stoppt ja gerade das Unheil, was sich ausgewirkt hat. Deswegen kommt Christus wieder. Und in Anbetracht dieser Wahrheit ist es ganz wichtig, dass ich in der Heiligung vor Gott bin. Sonst lebe ich nämlich gar nicht nach dem, was Jesus gesagt hat, was in der neutestamentlichen Gemeinde ganz wichtig war. Der Herr kommt wieder. Maranatha, Herr, komme bald. Und wenn ich so lebe als Christ, dann werde ich aufgerüttelt, dass die Heiligung für mich jetzt Bedeutung bekommt von dieser Wahrheit der Wiederkunft Jesu Christi her. Und er kann jeden Moment wiederkommen. Glaub mir das, das sagt er. Und allein der Vater weiß es und kein anderer, nicht mehr der Sohn weiß es. Aber wenn er kommen wird, dann werden alle ihn erkennen und alle Knie werden sich beugen vor Jesus Christus, weil er der lebendige Gott ist. Das ist der Motor, das ist der Start, warum es wichtig ist, warum ich in der Heiligung sein soll. Weil mir Heiligung nicht etwas ist für Superfromme, für die, die ein bisschen Zeit haben, noch viel zu lesen und viel in die Gemeinde zu gehen. Nein, das ist das, was mich als Christ angeht. Und wenn ich das nicht tue, dann gehe ich am Glauben sogar vorbei. Dann werde ich so ein Mitläufer. Oh, das ist ja so schade. Im christlichen Bereich Mitläufer zu sein, ist einfach viel zu wenig. Hier den Bereich der Heiligung zu erfassen, dass kein Stück der Heiligung fehlt, wie Paulus das hier in dem Segensvers sagt. Und das macht mich nachdenklich. Das macht mich nachdenklich, wo habe ich Gott auch gesagt, die Gaben, die du gibst, sind wunderbar, aber für den Bruder, für die Schwester, ja, aber nicht für mich. Ne? Gott hat sich doch dabei was gedacht, wenn er uns mit seinen Gaben so stark beschenken will. Und das sind gute Gaben. Meine Heiligung ist allerdings nicht die Voraussetzung, dass Gott mich besonders reich beschenkt, das kann ich nicht sagen. Das macht er aus seiner Liebe heraus, aus seiner Absolutheit, aus dem, wie Gott gerne verteilen möchte. aber dass er Gaben gibt und dass er auch Frucht entstehen lässt im Leben von uns Christen, weil wir Christus nachfolgen. Das ist doch auch sein Werk, das ist doch nicht unsere Leistung. Das ist Heiligung, dass ich mich damit beschäftige, dass ich gerne Frucht bringen möchte für Jesus und nicht an ihm einfach nur so vorbeigehe oder eben halt mitmache. Potenziell hat jeder Christ alle Gaben des Heiligen Geistes in sich. Darüber muss man sich mal nachdenken. Potenziell sind die wirklich da, weil wir den Heiligen Geist haben, der uns wiedergeboren hat zu neuem Leben. Und das ist klasse. Das ist einfach, dass Gott stark in uns hineinwirken möchte. Ein Wort zu Johannes 15. Ihr kennt diesen Sachverhalt, bleibet in mir und ich in euch, dann werdet ihr viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. In Christus sein ist eigentlich auch ein sehr starkes Vergleichsfeld für den Bereich der Heiligung. Heiligung, wie wir es verstehen können, ist sehr stark reingearbeitet in diese Ich-Bin-Worte Jesu in Johannes 15 gerade. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ja, und in diesem Verbundensein mit Jesus, da passiert so, dass wir von unserer Persönlichkeit her eine Persönlichkeit des Reiches Gottes werden. Dass die Werte dieser Welt, die werden wir erkennen und sagen, das ist klar, das ist schön, das ist richtig. Aber das Reich Gottes ist wichtiger. Christus ist wichtiger, der mein Leben jetzt gestaltet und für ihn lebe ich. Und dann werde ich mich freischaufeln von meinen Terminen her, von meinen Interessen her. Dann möchte ich mich so eingeben, dass ich in der Heiligung gehe und dass Christus mich dort prägt. Der Bibelvers ist richtig interessant auf einmal. Ja, also ich verkürzt das hier einfach, weil die Zeit läuft mir hier weg. Wir sind nach Gottes Ebenbild geschaffen. Und deswegen steht jetzt auch im mittleren Teil, zweiten Teil des Verses, dass unser Leib, unsere Seele, unser Geist unbeschadet bleiben soll, bis dass Christus wiederkommt. Wir Menschen bestehen aus Körper, aus Seele, aus Geist. Das sagt hier der Bibelvers auch und es erinnert mich auch, dass wir nach dem Bilde Gottes geschaffen sind. Hier steht Imago Dei vom lateinischen Begriff her. Wenn ich da gerade mal ins lateinische Wörterbuch gucke, dann heißt das Statue, Porträt, Bildnis, Ebenbild, Spiegelbild und Widerschein. Wir Menschen sind dieses Bildnis von Gottes, wenn wir merken, dass wir von Gott her geschaffen worden sind. Ein Spiegelbild, ein Widerschein von Gottes Sein, von seiner Persönlichkeit her. Also welch eine Würde steckt hinter uns Menschen, dass wir so nach Gott geschaffen worden sind. Aber eben auch nach Körper, nach Seele und nach Geist. Ja, da kommt man schnell auf den Vergleichspunkt. Wenn die Menschen aus Körper, Seele, Geist verstehen, Gott Vater, Gott Sohn, Heiliger Geist, ja? Vater, Sohn, Heiliger Geist, die Dreieinigkeit, drei in eins. Da kommen wir ganz schnell hin, dass Gott in seinem Sein, aus seiner Liebe heraus, den Menschen genauso geschaffen hat, auch nach dieser Dreigliederung. Dass wir das in uns merken, wir sind geschaffen nach dem Bild Gottes. Welch eine hohe Ehre, welch eine Würde haben wir an der Stelle. Und vielleicht sind wir auch so gedacht, dass wir auf dieser Erde so ein Standbild, eine Statue sind, die Gott sich ausgedacht hat, weil wir für Gott sein wollen auf dieser Erde und weil Gott uns einen Auftrag gegeben hat, den Frieden Gottes in diese Erde, auf dieser Erde zu leben. Und weil wir auch mit Gott reden sollen, weil wir als Beziehungswesen einfach geschaffen worden sind. Nach Körper, Seele und Geist geschaffen. Ich sag mal ganz kurz, unser Leib ist ja auch der, der Seele und Geist einfach beheimatet. Da kommen wir gar nicht drum rum. Und unser Leib ist auch oft so ein Ausdruck, wie es uns von unserer Persönlichkeit her geht. Wenn wir ganz froh sind, dann können wir merken, dann können wir tanzen und springen und haben Kraft und Freude. Und wenn es uns nicht so gut geht, dann merken wir das eben auch. Wenn ich so an Körpersprache denke, ne? Ja, der Körper hat ja eine Sprache, ohne dass er was zu sagen braucht. Körpersprache. Und ich habe immer so ein Bild vor Augen, das ist von Uwe Seeler, als er 1966 von der Queen Elizabeth die Silbermedaille dafür die Fußball-WM dann gekriegt hat und die Deutschen haben halt verloren durch dieses umstrittene Tor. Und er hatte so die Körpersprache, dass er sich vorne rüberbeugte und mochte der Königin gar nicht so in die Augen gucken, ja, danke schön und so. Das war elend. Ne? Sein Körper war hinüber, ne? Alles gegeben, aber total verloren, ne? Und pleite. Und boah, unser Körper ist Ausdruck dessen, was wir sind und was in uns abspielt. Oder auch diese biochemischen Prozesse in unserem Gehirn. Ja? Unser Körper trägt das Gehirn, so ganz klar. Und der Körper, wir sind auch, was wir tun, ja? Was unser Körper tut. Das hat sich vorher abgespielt. Wir sind schon eine Einheit und doch kann man das differenziert sehen. Körper, Seele und Geist. Ist das so schwer, wenn ich das so sage? Geht das? Ist das verstehbar? Ja? Ja, dann sage ich euch ja nichts Neues. Ja, das ist schon mal gut. Ja, zu dem Bereich des Geistes. Jetzt kommt vielleicht für viele was Neues. Da gehört, dass der Geist des Menschen, vergleicht immer so was wie so ein Hubschrauberlandeplatz, so auf dem Kopf des Menschen. Und da ist, dass der menschliche Geist erkennen kann, ohne dass der Verstand die Ratio, die ich jetzt in dem Fall mal zur Seele ordne, der Geist des Menschen ist also nicht Nachdenken und nicht Fähigkeit, nicht Wille. Der Verstand gehört für mich in die Persönlichkeit, die auch mit Seele benannt ist. Nicht, dass es jetzt Verwechslung gibt, aber der Geist des Menschen ist noch etwas anderes. Der Geist des Menschen gibt Ausdruck darüber, wer auch in meinem Leben die Herrschaft hat. Ob ich zu Gott gehöre oder ob ich nicht zu Gott gehöre. Ob der Teufel Anrechte in meinem Leben hat. Und der Geist des Menschen gibt darüber Auskunft. Und wenn der Geist des Menschen frei ist, für Gott frei ist, dann kann ich auch mit Gott sogar über den Geist kommunizieren. Das gibt es. Bevor ich das vielleicht noch einmal deutlicher mache, es gibt es auch im menschlichen Bereich. Es gibt einen indischen Mathematiker. Meine Frau mag den Namen nicht so gerne und auch das Beispiel nicht so gerne. Aber ich nenne ihn mal trotzdem, wenn ich ihn natürlich finde. Kleinen Moment. Srinivasa Ramanujan heißt der gute Mathematiker. Vor 100 Jahren lebte er. Und ist dann auch von Indien nach London berufen worden, obwohl er gar keine Ausbildung groß hatte. Und der hatte mathematische Dinge einfach aufschreiben können. Das war so, wenn ich das werte, dass sein menschlicher Geist das entgegengenommen hat. Er hat sich Fragestellungen sich reingearbeitet und hat auf einmal Erkenntnisse gehabt, die er nicht über Logik hatte, sondern... Und er hat das empfangen und hat gemerkt, das ist ergebnishaft. Das ist ein Endpunkt einer ganz langen Kette. Und dieser gute Mann, der hat diese Dinge dann zugänglich gemacht, auch anderen Mathematikern. Und dann ist der Weg umgekehrt gelaufen, dass dann nachgewiesen worden ist über die Logik, über das Nachdenken, ob diese Formeln, diese Mathematikformeln stimmen. Und die waren alle so überrascht, dass das stimmte. Es ist ein Phänomen, aber es gibt es manchmal. Auch in der Wissenschaft gibt es das. Und Erkenntnis gehört zum Geist des Menschen dazu. Heute oft subsumiert unter der Seele des Menschen, auch vom humanistischen Weltbild. Da macht man sich gar nicht die Mühe, das zu denken, was ich gerade sage. Aber es gibt es das schon. Es gibt es diese Dinge, die man dann vom menschlichen Geist her quasi empfängt. Und das will ich gesagt haben, dass der Geist des Menschen so eine Instanz ist, die empfängt. Auch Gott gegenüber dann. Dass wir Dinge empfangen, was Gott auch ausdrückt, wo er sein Wort in uns auch wieder lebendig macht, wo er uns bestärkt. Also der Geist des Menschen ist schon einfach da und auch im Bereich der Erkenntnis, finde ich. Das Zweite, auch das Gewissen, dass der Mensch ein Gewissen hat über Gut und Böse, ohne dass er irgendwelche Formeln gesagt bekommt. Ich glaube das. Ich glaube, dass der Geist des Menschen dieses Gewissen auch kennt über Gut und Böse. Ich nenne das nun mal so. Ich kann jetzt das auch nicht so ganz weiter ausführen. Der dritte Bereich ist, dass der Geist des Menschen auch, dass er reden kann, quasi kommunizieren kann. Und das sind Bereiche, die gerade auch in der Esoterik leider sehr gängig sind und komisch und kurios und eher sehr abschreckend. Aber es gehört auch zum Geist des Menschen dazu, dass er ohne Verstand kommunizieren kann. Ach, heute sage ich schwierige Dinge, ne? Ich möchte das deutlich machen. Wenn ich besuche manchmal mit Rosemarie Wilm Irmgard Treder und sie ist mit 86 Jahren doch in einem ganz großen, weit geführten Stadium der Demenz und wir können nicht mehr miteinander reden, aber wenn wir ihre Hand nehmen, ihren Arm nehmen, wenn wir sie streicheln, da kommt eine Kommunikation zustande. Wir reden gar nichts, aber wir wollen ihr die Liebe Jesu Christi weitergeben. Das ist vielleicht an der Stelle ein gutes Beispiel, dass das funktioniert bei uns Menschen, ja gerade auch in dem Bereich. Und ich selber erlebe das jetzt, ein anderes Beispiel. Manche wissen von euch, dass ich schon die Gabe auch des Sprachengebets habe. Und das finde ich für mich schön, dass ich eine andere Sprache habe, die ich rational nicht verstehe. Und ich sage immer, ein Teil Französisch, ein Teil Russisch muss dabei sein. Wie wechselt das auch, wenn ich mal die Sprache vom Klang und von den Worten her sehe? Aber ich kann es erstmal so von der Logik her nicht übersetzen. Aber wenn ich in Sprachen bete, dann kommt es schon vor, dass ich erfrischt bin. In meinem Geist erfrischt. Und das ist etwas, was sehr schön ist. Auch was ein Geschenk ist und was ich aus Jesu Hand genommen habe. Diese drei Bereiche, wenn der menschliche Geist aktiv ist im Bereich der Erkenntnis, des Gewissens und auch im Bereich, dass ich mit Gott reden kann, das ist schon sehr stark irgendwo. Ja. Ein Schritt weiter. Wenn wir jetzt diesen Sachverhalt sehen, wie Gott uns segnet, dass der Gott des Friedens uns aus seinem Frieden heraus begegnet, dass kein Teil in der Heiligung fehlt, dass Gott uns ermutigt zu sagen, geh den Weg mit Jesus in einer ganz schwierigen Weltzeit, die war damals schwierig und heute finde ich, wird sie immer schwieriger. Auch wenn es uns wirklich noch gut geht, aber es kann so schnell wechseln. Ja, wenn wir an die ganze Welt denken, dann geht es der Welt nicht gut. Überhaupt nicht. Und da sollten wir uns auch solidarisieren mit Menschen, die an anderen Ecken der Welt leben. Christus wird wiederkommen in diese Welt. Und er wird uns von der Macht des Bösen letztlich dann auch erlösen. Und es wird ein Friedensreich sein, auch auf dieser Welt noch, bevor Gott einmal einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft. Ich finde das so stark, dass Gott so den Überblick hat, die ganz großen Linien. Aber dieser Gott des Friedens, der uns in der Heiligung voranbringen will, dass wir seine Geschenke nicht ablehnen und sagen, ach, das ist was für andere, das ist mir zu schwierig. Gott hat sich dabei was gedacht. Aber dieser Gott, der hat uns auch geschaffen nach seinem Ebenbild. Körper, Seele und Geist. Und er wird wiederkommen. Der Herr kommt bald. Amen.